So, jetzt läuft alles. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Algebra. Hallo hier im Hörsaal, toll, dass ihr da seid. Hallo am Video. Wir beginnen mit einer kurzen Ansage. Legen Sie los.
Grüße, ich bin Patrick vom MSR und wir haben vor, ein paar Gedankenprotokolle einzuführen. Das heißt, wir wollen euch nach der mündlichen Prüfung am besten interviewen, damit die Studenten, die nach euch kommen, besser sich vorbereiten können für die mündliche Prüfung, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, dass sie wissen, was sie erwartet. Das Ganze ist unverbindlich, wir zwingen euch nicht dazu, ihr müsst es nicht machen. Es wäre schön, wenn ihr es macht, für die Studenten eben, die nach euch kommen. Also ja, damit die Kamera mich auch sieht. Schreibt uns am besten auf StudIP, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Instagram an. Könnt ihr uns überall erreichen, wann ihr die Prüfung habt, dass jemand auch da sein kann. Wir würden das dann unten im FSR-Raum machen. Wir schreiben dann auch nochmal, wenn ihr Interesse habt, wo der ist. Ansonsten...
Vielleicht die Mailadresse nochmal?
Die Mailadresse steht auf StudIP. die habe ich nicht im Kopf, aber fsr@matheinfo.de, matheinfo.de, irgendwie so.
Stellt uns nochmal eine Ankündigung und schreibt dir nochmal.
Genau. Ansonsten, Google ist auch ein Freund. Und ich glaube, das war es gewesen. Wenn ihr, noch wichtig, wenn ihr bei der Prüfung dann doch keine Lust mehr darauf hattet, also nachdem ihr die Prüfung abgelegt habt, dann müsst ihr auch nicht kommen. Das verstehen wir voll und ganz, wenn ihr dann nicht darüber reden wollt, wenn es halt ein bisschen doof gelaufen ist, ihr ist anders gelaufen ist, als ihr erwartet habt, müsst ihr nicht kommen, seid so unverbindlich, wir nehmen euch das nicht übel, deswegen, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Habt ihr noch Fragen?
Genau. Die Möglichkeit gibt es jetzt.
Wahrscheinlich okay. Der Fall zusammen.
Alles klar, dann vielen Dank.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und viel Spaß bei der letzten Vorlesung.
Was sind das für Klammern auf dem T-Shirt?
Einmal die Gauss-Klammer zum Aufrunden und einmal die Gauss-Klammer zum Abrunden. Oder?
Okay.
Das ist eigentlich nur ein fancy Weg, um 3-3 aufzuschreiben.
Das stimmt.
Na dann, mach's gut.
Das bringt mich auf eine Idee für die nächste Lehrveranstaltung. Bei der nächsten Vorlesung, die ich halte, muss es dann einmal so einen Wir ziehen alle lustige Mathe-T-Shirts-Tag geben. Wir können das auch öfter mal machen. Ich habe viele lustige Mathe-T-Shirts. Okay. Eine Idee fürs nächste Mal. So. Da sind wir. Und die nächste gute halbe Stunde. Hallo. Die nächste gute halbe Stunde ist das, was sonst unser Workshop-Plenum ist oder jedenfalls so ein Teil davon. Und wir haben dabei im Hinterkopf, dass es nachher noch die Themengruppen gibt und dass ich da ja auch überall rumlaufe und Sie mir nach Sachen fragen können. Entscheiden Sie also selbst, was Sie denken, was jetzt gut platziert ist oder was Sie nachher lieber fragen. Vielleicht auch einfach jemand anders, vielleicht wollen Sie auch einfach mal mit jemand anderem reden als mit mir. Kann auch sein. Dann sind ja auch Imke und Abke da. Aber wir haben jetzt eine halbe Stunde, das heißt, ich kann jetzt Dinge beantworten, wenn das schnell geht, oder ich kann mir das aufschreiben. Danach passieren dann noch andere Dinge, die auch mit der Prüfungsvorbereitung zu tun haben. Los geht's, was haben Sie für Fragen? Wir haben das Skript, ich habe auch die Aufgabensammlung mitgebracht, wir können also auch da reingucken, falls Leute da schon irgendwas angefangen haben und dazu eine Frage haben oder so. Wir können jetzt machen, was wir wollen, wir haben eine gute halbe Stunde Zeit für Sie und Ihre Fragen. Prüfung, Ablauf, Themen, Strategien, konkrete inhaltliche Fragen, was Sie wollen.
Ja. Also haben Sie irgendwie was in Richtung Einsprechthema vorbereiten oder generell, wie läuft das? Oder suchen Sie einfach was aus, damit wir beginnen?
Vielen Dank. Die Frage war, ob es ein Einsprechthema gibt und wie das dann gegebenenfalls läuft. Meine erste Frage ist, ob Sie einen Wunsch haben, wo wir starten. Und dann können Sie also, wenn Sie möchten, sagen, ich möchte mit diophantischen Gleichungen starten oder ich möchte mit Faktoring von Z starten oder ich möchte mit Polynomring starten oder ich möchte mit dem Satz von Sydow starten. Was auch immer Ihr Einstiegsthema ist, Sie suchen sich das aus, Sie müssen das nicht machen, Sie können sagen, ist mir egal, dann suche ich was aus. Und normalerweise nehme ich dann irgendwas Konkretes, womit man irgendwie so reinkommt. So, da gucke ich Sie dann an und versuche das irgendwie einzuschätzen. Wenn Sie mit einem Einstiegsthema beginnen, dann kommen die ersten paar Fragen dazu. Das heißt nicht, dass Sie 10 Minuten reden, es heißt, dass ich am Anfang die Fragen zu diesem Thema stelle und dass Sie also dann wissen, der Anfang der Prüfung beginnt ungefähr so. Das kann für Leute ein Vorteil sein, gerade wenn Sie aufgeregt sind zum Beispiel und sicher sein wollen, dass Sie am Anfang ein paar Fragen kriegen, auf die Sie gut vorbereitet sind, dann ist es eine gute Strategie. Dann sollte man auch gut vorbereitet sein. Der Klassiker ist, ein Einstiegsthema zu nehmen und dann keine Ahnung zu haben, ist dann nicht so der beste Einstieg in die Prüfung. Das habe ich schon erlebt. Und dann waren die Leute später bei anderen Themen viel besser. Und dann habe ich die am Ende auch gefragt, warum haben sie das nicht für den Einstieg genommen. Ja, wie auch immer. Und sie überlegen sich das einfach selber. Wenn sie so ein Lieblingsthema haben, gerne steigen sie so ein. Aber sie müssen auch nicht. Und das hat notentechnisch keine Vor- oder Nachteile. Sondern es bestimmt einfach nur die ersten paar Minuten der Prüfung. Hat Ihnen das weitergeholfen? Gut. Nächste. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Als wir da waren in der Vorlesung, habe ich auch gedacht, warum ist das eigentlich jetzt nochmal so ein extra Satz? Ich glaube, dass es an der Stelle darum ging, als wir das so geschrieben haben, mein Co-Autor und ich, dass wir nochmal herausstellen wollten, dass wenn man einen Normalteiler hat und also auch eine Faktorgruppe bilden kann, nicht einfach nur eine Menge von Nebenklassen, dass man dann die Ordnung dieser Faktorgruppe wirklich konkret ausrechnen kann, nämlich als diesen Index. Deswegen steht das dann nochmal so, damit man einfach später jedes, denn es kommt dieses Argument ganz oft, man hat einen Normalteiler, eine Faktorgruppe, man kennt die Ordnung und wenn man dann jedes Mal überlegen muss, wieso nochmal, dann unterbricht das da immer so den Argumentationsfluss. Aber wenn man einmal festgehalten hat, das ist einfach der Index und den kann man ausrechnen, wenn man die Infos hat, dann kommt es vielleicht später leichter und man stoppt nicht jedes Mal. Ja. Es ist eine wichtige Aussage, Sie haben aber recht, dass man die Info eigentlich schon hat. Vielen Dank. Es gibt noch ein, zwei so Stellen, wo ich im Nachhinein dachte, das hätte man doch irgendwie auch anders zusammenfassen können. Aber so ist es immer. Und jedes Mal, wenn ich das dann umstelle, dann denke ich beim nächsten Mal, wenn ich die Vorlesung halte, könnte man doch eigentlich auch anders machen, könnte man das so machen. Und in 10 Jahren lohnt sich vielleicht ein kleines internes Forschungsprojekt, wie oft ich Sachen in Vorlesungen geändert habe und wann ich wieder bei der allerersten Version angekommen bin, die es beim ersten Mal war. Was noch?
Eine Frage zum Erweiterungsgrad. Wir hatten im letzten Workshop so eine Aufgabe, wo K ist Q ist, dem Patientenkörper, und L ist Q, adjungiert Wurzel 2.
Und wir sollen. Moment. Q und Q adjungiert Wurzel 2.
Genau, und wir sollen den Erweiterungsgrad von L über K verrechnen.
Ja.
Bin ich über das Minimalpolynom auf 2 gekommen. Aber meine Frage ist, wenn wir eine Basis dafür finden wollen, welche Elemente in der Basis liegen sollen? Also außer Wurzel 2 hatte ich jetzt überlegt, müsste ja 1 durch Wurzel 2 eigentlich auch drin liegen, oder?
Wenn Wurzel 2 in einem Körper liegt, hat man dann nicht 1 durch Wurzel 2? Ich gebe die Frage mal ins Publikum. Wären ein Körper, ein Teilkörper von R, der Wurzel 2 enthält, liegt dann auch 1 durch Wurzel 2 da drin? Oh, da sehe ich gleich ganz viele Hände. Ich glaube, Sie waren am schnellsten.
Ja, weil ein Teil von Wurzel 2 wieder 1 das gleiche ist wie 1 durch Wurzel 2.
Ja, und welche Eigenschaften von Körpern verwenden wir jetzt hier? Also das eine ist, dass man das Element irgendwie anders schreibt, das ist eine Möglichkeit. Oder man kann auch anders argumentieren, aber in jedem Fall benutzen wir Eigenschaften von Körpern. Was für Eigenschaften? Genau, also in dem einen Fall benutzt man Abgeschlossenheit unter Multiplikation, man nimmt was, was man kennt in dem Körper und multipliziert das und kriegt das dann raus. Oder man argumentiert, dass 1 durch Wurzel 2 das multiplikative Inverse von Wurzel 2 ist und dass das deswegen in dem Körper liegen muss, sonst wäre es kein Körper. Man muss ja für alle von 0 verschiedenen Elementen multiplikative Inverse haben. Genau, das heißt also, dass das Element in einem erzeugenden System sozusagen überflüssig ist, das muss man nicht mit in die Basis nehmen. Es gibt so ein Resultat in der Vorlesung, da habe ich nur über die Beweisidee gesprochen, wir haben den Beweis aber nicht ausgeführt und der würde einem so eine konkrete Konstruktionsvorschrift für eine Basis liefern in so einem Fall. Da können wir jetzt mal kurz drüber reden. Vielleicht erklären Sie nochmal kurz, was Sie sich überlegt hatten, um auf den Erweiterungsgrad 2 zu kommen. Sie haben gesagt, Sie sind über das Minimalpolynom gegangen. Wie lief das?
Also ein einfaches Beispiel, was man auch so sieht, ist x Quadrat minus 2.
Also wir nehmen mal g. Wir können sehen, dass dieses Polynom Wurzel 2 als Nullstelle hat und wir können auch sehen, dass es Koeffizienten aus Q hat. Das heißt, das ist schon mal ein guter erster Kandidat. Aber wie komme ich jetzt drauf, dass das vielleicht das Minimalpolynom ist?
Dann bin ich mit dem Eisenstein-Kriterium drauf gekommen, dass es irreduzibel ist in Qx.
Das ist sehr gut.
Und dann weiß ich, dass der Grad minimal ist.
Genau, oh, das ist alles sehr gut. Ich möchte das kurz wiederholen, damit alle das gut verstehen, akustisch. Also die Idee war, sich das Eisenstein-Kriterium herzunehmen für die Primzahl 2 und sich damit klarzumachen, dass dieses Polynom irreduzibel ist. Kann man auch anders sehen, aber Eisenstein ist super, kann man ganz schnell drauf gucken und ist auch, ja, es wäre auch für die Prüfung ein schönes Beispiel. Und dann sieht man jetzt also, dass man ein Polynom P hat aus Qx mit Wurzel 2 als Nullstelle, das irreduzibel ist. Und das heißt, dass das Ideal erzeugt in Qx, das aus den Polynomen besteht, die Wurzel 2 als Nullstelle haben. Und dann kann man sich zum Beispiel über die Gradformel klar machen, dass das dann das Minimalpolynom sein muss. Das ist normiert. Wenn es nicht normiert wäre, dann müsste man jetzt noch zu einem normierten Polynom übergehen. Aber allein schon über den Grad kann man sehen, dass das, also über die Gradformel kann man dann sehen, dass es das ein Kandidat fürs Minimalpolynom ist. Es gibt noch andere Möglichkeiten, also Argument 1, Eisenstein, ich skizziere das jetzt nur, Eisenstein, P ist irreduzibel in Qx und ist daher min Wurzel 2. Zweite Möglichkeit, wie könnte man noch argumentieren, um zu sehen, dass das das Minimalpolynom ist? Quasi zu Fuß. Ja?
Vielleicht über die Gradformel und dann gucken, dass man Widerspruch erhält, wenn man zwei Polynome von Grad 1 hätte.
Da würde man auch wieder auf Irreduzibilität gehen und dann quasi genauso argumentieren, aber halt nicht mit Eisenstein. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber nochmal viel elementarer gedacht. Ja?
Vielleicht indem man überlegt, angenommen es gäbe ein Polynom von niedrigem Grad, dann wäre das von Grad 1. Habe ich aber Wurzel 2 als ein Element, was nicht aus Q stammt, irgendwie verknüpft mit der Addition mit dem
genau.
Element, was aus Q stammt, dann kann das nicht wieder in Q landen.
Genau, das ist ein elementares Argument, was bei Polynomen von kleinem Grad, die man als Kandidat hat, oft funktioniert. Wenn man das ein Polynom von Grad 2 oder 3 stehen hat, das es schon tut, dann kann man oft sehr schön mit Irreduzibilität argumentieren. Da haben wir jetzt verschiedene Varianten gehört und die sind alle gut. Manchmal kann man es aber auch durch Hingucken sehen, indem man sagt, ja, wenn das Minimalpolynom kleineren Grad hätte, dann, in diesem Fall, bliebe nur Grad 1 übrig, aber dann schreibt man sich hin, wie es aussehen könnte und sieht, dass dann Wurzel 2 in Q läge. Aber Wurzel 2 liegt nicht in Q. Genau, prima. Dankeschön. Das waren viele schöne, verschiedene Argumente. Ich schreibe mal, min Q Wurzel 2 kann sich Grad 1 sehen. Andere Möglichkeit, wie man argumentieren kann. Das heißt, wir sehen jetzt, P ist wirklich das Minimalpolynom, der Grad ist 2 und dann haben wir ein Resultat in der Vorlesung und dieses Resultat sagt, bei einer einfachen Erweiterung mit einem algebraischen Element kriegt man als Erweiterungsgrad den Grad des Minimalpolynoms, also der 2. Und nämlich indem man mit 1 beginnt. Man braucht 1 in der Basis, damit man erstmal alle Elemente von Q selber hat. Und dann, Sie haben schon vorgeschlagen, dass man Wurzel 2 selber mit in die Basis nimmt. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Wenn man einen größeren Erweiterungsgrad hat, dann kommen halt noch größere Potenzen dazu. Und da muss man sich einmal überlegen, warum das funktioniert. Hier kann man es sogar zu Fuß machen. Man kann wirklich zu Fuß nachrechnen, dass 1 und Wurzel 2 zusammen eine Basis bilden für Q-adjungiert Wurzel 2. Dazu herzlich gern im Sommer in der Galerie. Hat das jetzt weitergeholfen? Sie haben sich ja viel selber überlegt, das fehlte nur dieses kleine bisschen am Ende. Gut, vielen Dank und auch danke für die anderen, die so viele schöne Argumente geliefert haben. Das freut mich. Was haben wir noch? Was für andere Fragen? Schwierig. Ich denke jetzt an so Matrixringe, aber die mir da einfallen, die nicht kommutativ sind, die sind dann auch nicht nullteilerfrei. Deswegen müsste ich darüber nachdenken. Das nehme ich mal mit zu überlegen. Und wenn mir was Gutes einfällt, mache ich, antworte ich nachher irgendwann im Workshop oder mache eine Podcast-Folge. Faustregel, wenn mir selber nichts einfällt, fragt ihr mich danach. Und das heißt, wenn wir jetzt ein paar Prüfungen hatten wir ja schon, aber wenn wir bis zur nächsten Phase, da kein Beispiel eingefallen ist, dann frage ich mich
danach. Nehme ich mit, Dankeschön.
Ja, das ist eine witzige Kombination. Ich dachte, ich hätte inzwischen über alle Kombinationen mal nachgedacht, aber wenn ich das schon mal überlegt habe, dann habe ich sie nur vergessen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Themengruppen nachher laufen auch so, dass wir sie fragen, was sie für Fragen haben. Das ist nicht nochmal eine zweite Vorlesung. Eigentlich brauchen sie jetzt alle so 50 Fragen, die sie stellen können.
Vielleicht nochmal zur mündlichen Prüfung. Wie ist denn da der Spielraum zwischen sehr gut bestanden und nicht bestanden? Also besteht man schon die Prüfung nicht, wenn man, oder ab wann besteht man die Prüfung nicht?
Ich gebe mir Mühe, es zu verstehen. Mein Erwartungshorizont ist, dass man zeigt, dass man wesentliche Konzepte verstanden hat und dass man die auch anwenden kann. Das heißt, es reicht nicht, wenn man Definitionen auswendig hersagen kann, aber dann nicht erklären kann an einem konkreten Beispiel, was das bedeutet. Und man fällt durch die Prüfung, wenn man zeigt, dass man in einem oder mehreren Bereichen dieses Grundverständnis nicht hat. Wenn man also auf Nachfrage Definitionen nicht richtig erklären kann, wenn man mit Beispielen nichts anfangen kann, wenn man auch bei konkreten Sachen hier mal was ausrechnen oder da eine Entscheidung treffen oder hier eine Frage beantworten oder so ein Beispiel bringen für einen Ring mit besonderen Eigenschaften. Wenn da halt nichts kommt oder sehr wenig oder ich immer dreimal nachfragen muss, dann fällt man durch die Prüfung. Lücken in einzelnen Bereichen sind okay und wirken sich auf die Note aus. Und eine richtig gute Prüfung legt man hin, wenn man wirklich in verschiedenen Bereichen souverän sowohl mit den abstrakten Konzepten umgehen kann, als auch an konkreten Beispielen was anwenden kann. Dann stehen da 1 hoch. Ich hoffe, das war für die Einschätzung ein bisschen hilfreich. Und es gibt immer Spielraum, gerade wenn Leute sehr nervös sind zum Beispiel und dann die ersten paar Minuten so ein bisschen seltsam laufen und man aber merkt im Laufe der Prüfung, jetzt zeigen die Leute, was sie wirklich drauf haben. Ja, ich bin Mensch.
Gehen die Workshop-Aufgaben jetzt konkrete Workshop in die Richtung von Prüfungen?
Manche, ja. So, da sind so ein paar kleinere dabei, die genauso konkret als Prüfungsfrage vorkommen könnten. Und dann gibt es da andere, die eher so konzeptionell sind, wo man so ein bisschen länger nachdenkt vielleicht und auch mal diskutiert, wie verstehen wir das, wie würde man daran gehen. Und das kann dann in der Prüfung zwar auch vorkommen, aber dann eher im Sinne von, wie würden Sie an sowas rangehen, an so eine Prüfung hat man ja bei einigen Fragetypen gar nicht die Zeit, dann so in die Tiefe zu gehen, das wirklich zu Ende zu diskutieren. Genau wie man manche Rechnungen vielleicht in der Prüfung nicht zu Ende ausführen kann, sondern man fängt an, dann wird irgendwie geklärt, was muss man ausrechnen, was sind die Möglichkeiten und was sind dann jeweils die Konsequenzen. Und wie viel man da konkret machen kann, hängt auch von Ihnen ab. Generell hängt am Prüfungsverlauf, also klar, frage ich, was ich wissen möchte, aber Ihr Verhalten bestimmt die Prüfung ein Stück weit mit. Und das hat vor allem mit dem Tempo zu tun. Denn es kann zum Beispiel sein, dass Sie im Prinzip ganz gut vorbereitet sind, aber dass das Wissen noch so unsicher ist, dass Sie lange nach Antworten suchen und dann auch erstmal keine konkrete Antwort geben, sondern so ein bisschen schwammig, sodass ich ein, zweimal nachfragen muss. Da verliert man Zeit. Und wenn man an vielen Stellen in dieser Weise Zeit verliert, wirkt sich das auf die Note aus. Im Extremfall sogar aufs Bestehen, aber das habe ich bisher nicht so oft erlebt, sondern meistens eher auf die Note. Und dann fand ich das immer schade, weil ich das Gefühl hatte, die Leute haben eigentlich mehr verstanden, aber das Wissen ist noch nicht sicher genug oder es fehlt die Genauigkeit und durch das ständige Nachfragen verliert man dann Zeit. Und ein bisschen Spielraum habe ich. Ich prüfe gerne mal 2-3 Minuten länger, wenn ich das Gefühl habe, dass das eine gute Idee ist, aber irgendwann ist Feierabend und dann denke ich mir, ja, ist dann eben auch ein bisschen Ihre Schuld, wenn Sie nicht geübt haben, sauber zu formulieren und nicht erst beim dritten Mal zu sagen, was Sie wirklich meinen. Gehört mit dazu. Wir testen eben auch Kommunikationsfähigkeit. Mehr dazu später. Aber es sind alles sehr berechtigte Fragen. Es ist halt was anderes, ob man eine Klausur schreibt oder ob man in einer mündlichen Prüfung sitzt. Meine Erfahrung zeigt, dass häufig in den, so im Schnitt die Noten in den mündlichen Prüfungen besser ausfallen, weil es in der Klausur ja häufig so ist, dass man irgendwo mal ein bisschen daneben liegt oder sich verrechnet und das man dann vielleicht drüber nachdenkt, aber es eventuell nicht mehr korrigieren kann. Wohingegen in einer Prüfung, wenn man dann gefragt wird und dann merkt, ach ja stimmt, hier ist ein Vorzeichenfehler, man das korrigieren kann und der Gesamteindruck dann vielleicht positiver ist, als er in der Klausur gewesen wäre. Das ist eine Erklärung, die ich habe. Ich glaube nicht, dass die Leute einfach grundsätzlich in möglichen Prüfungen alle besser sind. Hast du Fragen dazu noch? Sie können auch diese ganzen Sachen, diese Orga-Sachen so, können Sie gerne alles fragen. Oder inhaltlich, deswegen stehe ich jetzt hier. Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar das Polynom minus x hoch 10 plus 5.
Ja, was ist damit?
Ich wollte gucken, ob das irreduzibel ist und habe dann halt ziemlich schnell festgestellt, mit Eisenstein ist das irgendwie schwierig, weil das nicht normiert ist.
Ah, okay. Dann basteln wir doch mal ein normiertes Polynom, das dazu assoziiert ist. Denn wenn etwas irreduzibel ist, dann auch alle dazu assoziierten und umgekehrt. Was können wir tun? Da können wir wieder den Publikumsjoker ziehen. Was können wir mit diesem Polynom machen? Also wie können wir ein assoziiertes Polynom finden? Wo sind wir eigentlich? In welchem Ring? Nur mal so.
In
QX. Einverstanden. Dann überlegen wir doch mal, wie kann man jetzt ein dazu assoziiertes Polynom basteln in QX, das normiert ist? Ja?
In QX ist ja minus 1 eine Einheit.
Richtig?
Und deswegen kann man ja das Polynom einfach schreiben als minus 1 mal x hoch 10 minus 1, was dazu assoziiert passt.
Ganz toll, dankeschön. So, wir schreiben das um, dann sieht das jetzt so aus. Und dann gucken wir uns dieses Polynom an. Kann man da jetzt irgendwas drauf anwenden? Ja, das heißt, man formt das so um, dann zeigt man, dass das irreduzibel ist mit irgendwas, zum Beispiel Eisenstein, und dann sagt man, man hat ein irreduzibles Polynom in QX, alle dazu assoziierten Polynome sind dann ebenfalls irreduzibel und wir können gerne nochmal darüber sprechen, warum das so ist, aber dann hat man es auf jeden Fall. Und dann könnte man ein kleines Lemma beweisen, das zeigt, dass man Eisenstein auch auf Polynome, die so aussehen, anwenden kann. Zum Beispiel. Ja, das sind alles coole Fragen. Wer braucht jetzt da nochmal was zu? Zu diesem, wenn man assoziiert ist zu etwas Irreduzibel, ist man selber irreduzibel? Oder wer erklärt uns, warum es ist? Ja? Ja, genau. Die Kollegin vor Ihnen kann es ja vielleicht kurz erklären. Wie haben Sie jetzt hier Eisenstein angewandt? Wollen Sie mal kurz? Erklären Sie mal kurz, wie Sie hier Eisenstein anwenden.
Da suchen wir
wir nehmen die Primzahl 5, die ist ein Primelement im Ring Z. Wir argumentieren jetzt erstmal in Zx. Okay, und sie teilt offensichtlich das Absolutglied und teilt das nicht im Quadrat. Ja, und was muss man noch beachten?
Dass es nicht den Leitkoeffizienten.
Genau, es teilt alle Koeffizienten außer den Leitkoeffizienten. Hier teilt es auch nicht den Leitkoeffizienten übrigens. Und das Quadrat teilt nicht das Absolutglied. Das heißt, man hätte es auch wirklich hier direkt anwenden können, indem man einfach nur guckt, minus 1 ist halt in Z auch nicht die Fünfteilung. Ah, genau. Also es geht nicht nur bei Metapolinomen. Ja. Gut, also normal Primzahl 5. Man guckt hier auf die Koeffizienten. Der Leitkoeffizient ist nicht durch 5 teilbar, alle anderen schon. Absolutglied ist nicht durch 5 Quadrat teilbar. Eisenstein, fertig. Schön, was noch? Ja, okay, 1, 2, 3. Ich glaube, Sie waren zuerst.
Könnte es sein, dass in der mündlichen Prüfung das auch vorkommt, so ähnlich wie in den Übungsaufgaben, dass man mal ein neues Lemma beweisen muss, also irgendeine Kleinigkeit?
Ja, so eine Kleinigkeit, genau. Sowas kann sein, also eine Kleinigkeit, die so ähnlich ist wie etwas in der Vorlesung oder in der Übungsaufgabe, irgendein kleines Argument und dann geht es irgendwie darum, ja, man wirft halt die Normfunktion drauf. Oder man formt irgendwas um in eine Kongruenz oder so. Ja, so kleine Sachen, die sehr ähnlich sind zu denen, die Sie kennen. Ja, genau. Und es kann auch sein, dass hier einfach nach kleinen Beweisen aus der Vorlesung fragen. Genau, klein, weil kurze Prüfung. Genau, auf sowas muss man vorbereitet sein. Vielen Dank. So, dann habe ich da drüben noch eine Frage gesehen und irgendwo da hinten auch noch. Da gucke ich gleich nochmal, wer das war, aber Sie dürfen zuerst.
Ich habe so einige kleine Behauptungen.
Wenn ich das kann, ja, dann los.
Also, wenn ich ein, bei der Gruppentheorie alles, wenn ich ein Element habe in einem Zentralisator von einem anderen Element, liegt auch das ganze Erzeugnis von dem ursprünglichen Element da drin?
Richtig. Also, Ihre Behauptung ist, und ich würde sagen, es stimmt, Ihre Behauptung ist, wenn X im Zentralisator von Y liegt, dann ist das Erzeugnis von X eine Untergruppe vom Zentralisator. Das stimmt. Das ist richtig.
Und so würde da jetzt auf Y im Zentralisator von X
liegen? Ja. Ja. Genau.
Und diese Symmetrie, die würde sich auch auf Untergruppen beziehen können, oder?
Moment. Das heißt, jetzt haben wir sowas wie A ist eine Untergruppe von Zentralisator von B, meinen Sie? Genau, dann ist umgekehrt auch B eine Untergruppe von Zentralisator von A. Dieses, also kommutieren, das steckt ja auch in dem Wort irgendwie schon drin, kommutieren ist eine kommutierende Angelegenheit. Wenn man miteinander vertauschbar ist, dann hat man ja das eine mal dem anderen, ist das andere mal dem einen. Und da das in beide Richtungen funktioniert, hat man dieses Zentralisieren quasi in beide Richtungen. Ja, genau. Deswegen ja auch immer diese beiden Perspektiven. Man lässt etwas bei Konjugation fest. Oder man ist ein Fixpunkt unter Kondensation. Ja, genau. Alles völlig richtig verstanden. Was noch? Das waren jetzt zwei. Ich habe jetzt so 10 erwartet. Nee? Okay. Ja, war die dann gut. Was noch? Irgendwo da hinten war noch eine Hand vorhin. Ja?
Wenn Sie
halt
ein konkretes Beispiel für eine Gruppe
haben, zeigen. Ja, klar. Okay, wir nehmen, darf das klein sein? Und wenn Sie Lust haben, fragen Sie mich später in der Themengruppe nach was Größerem. Aber dann macht jetzt mal was Kleines, Niedliches. Hier ist die Gruppe Sym 3. Und jetzt betrachte ich R3. Mit, ich mache erstmal die Standardbasis, aber wir können später in der Themengruppe noch eine lustigere Basis nehmen, wenn Sie wollen. Mit geordneter Standardbasis. Und die nenne ich jetzt mal E mit Vektoren E1, E2, E3. Wer weiß nicht, was ich meine, wenn ich sage geordnete Standardbasis von R3? Ihm ist nicht klar, was ich dann da gleich hinschreibe. Okay. Alle wissen das? So, ich möchte am Ende auf eine Gruppenoperation hinaus von der symmetrischen Gruppe Sym 3 auf dieser ganzen Menge R3. Und die wird sogar schön. Das wird viel schöner als einfach nur so eine olle Gruppenoperation, aber das sehen wir dann. Und ich beginne, indem ich mich an lineare Algebra erinnere. Und dass es so ist, dass wenn ich erkläre, was mit Basisvektoren passiert, beim Homomorphismus, dass ich dann weiß, was mit allen Vektoren passiert. Also kläre ich erstmal, was meine Gruppenelemente auf diesen Standardbasisvektoren machen. Und das funktioniert so. Das schreibe ich jetzt mal als G. Jede Permutation des G vertauscht E1, E2, E3 mit den Indizes. Oder entlang der Indizes. Und das mache ich jetzt einmal ganz konkret. Zum Beispiel bewirkt die Transposition 2,3 E1 hoch 2,3 ist E1, denn der Index 1 wird ja von der Transposition 2,3 nicht bewegt, also bleibt dieser erste Basisvektor fest. Der zweite geht auf den dritten und der dritte geht auf den zweiten. Jetzt habe ich erklärt, was mit Basisvektoren passiert und jetzt sage ich, dass das Gruppenelement auf ganz R3 wirken soll, das ist erstmal nur ein Element, indem ich die lineare Fortsetzung von dem betrachte, was da auf den Basisvektoren passiert ist. Jetzt kann ich eine Abbildungsmatrix dafür hinschreiben, die von, ich bin immer noch nur bei einem Gruppenelement, ich habe noch nicht erklärt, wie die ganze Gruppe wird. Erstmal nur eine Transposition, die von 2,3 auf R3 bewirkte R-lineare Abbildung hat Abbildungsmatrix und ich kürze das jetzt ab, weil ich nämlich für die Abbildung 2,3 schreibe und ich gebe da keinen extra Namen. Und eine mögliche Abbildungsmatrix kann ich ja bilden mit der geordneten Standardbasis. Das bietet sich ja an, weil ich für die alles weiß. Das schreibe ich einfach hin. Dann habe ich also M, 2,3, E gut. Ja, überlegen wir doch mal, wie sieht das aus? Der erste Basisvektor bleibt fest, also steht in der ersten Zeile, 1, 0, 0. Der zweite Basisvektor geht auf den dritten, also habe ich hier 0, 0, 1. Und unten habe ich, der dritte geht auf den zweiten. Und jetzt sehen wir, was passiert. Die Transposition 2,3 nimmt die Einheitsmatrix, vertauscht die zweite und die dritte Zeile und das ist die Abbildungsmatrix für die Abbildung, die von 2,3 bewirkt hat. Das kann ich jetzt für alle Permutationen machen. Dann kriege ich lauter so hübsche Permutationsmatrizen, so heißen die. Und wenn Sie irgendwann mal zu viel Zeit haben und Darstellungstheorie bei mir hören, dann begegnen Ihnen die. Und dann rechnen wir Charaktere aus und solche Spieße. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt für jedes Gruppenelement eine auf dem Vektorraum definierte Abbildung hinschreiben. Und das ist sogar nicht nur irgendeine Permutation, sondern es ist sogar ein Vektorraum-Automorphismus. Das heißt, wir haben eine sehr coole Wirkung. Und die ist ganz natürlich. Man vertauscht einfach nur Basisvektoren, lineare Fortsetzung, Abbildung von Schritt zu Schritt. Ja, das ist ganz konkret. Schön? Ist gut, oder?
Ja.
Ja. Will jetzt jemand noch mehr Abbildungsmatrizen sehen? Oder noch irgendwas anderes? Und dann kann man natürlich auch nachrechnen, dass sich das auch wirklich mit der Wirkung, also dass sich das verträgt. Sprich, es ist egal, ob ich zuerst in der Gruppe Permutationen verknüpfe oder ob ich die entsprechenden Abbildungsmatrizen multipliziere. Bla bla bla. Können wir gerne später auch noch durchrechnen. Oder jetzt? Ich meine, wir haben ja sonst nichts zu tun, oder? Ich freue mich, wieder zu hören. Ja.
Nochmal kurz zurückgeschrieben. Wenn ich das jetzt, was weiß ich, auf Sym 47 mache, habe ich ja sicherlich keine Lust, alle möglichen Sachen durchzurechnen. Wie würde ich das da formulieren?
Ich freue mich über die Frage.
Ja, genau.
Wir machen das jetzt für Sym 47. Was tun wir? Ich hätte ja 42 genommen, aber okay. Sym 47. Erst überlege ich mir ein erzeugendes System für die Gruppe. Moment. Wir machen es ja auch. Sym 47. Ich schreibe ein schönes erzeugendes System hin. Und zwar nehme ich einfach alle Transpositionen, bei denen ich immer so zwei aufeinanderfolgende Zahlen habe. Wenn ich die alle nehme, dann erzeugen die insgesamt die ganze Sym 47. Das kann man zeigen. Das machen wir jetzt nicht. Wäre auch nochmal eine schöne Podcast-Folge, aber okay. Wird erzeugt von 1, 2, 2, 3, 3, 4 und so weiter. Ich nehme immer aufeinanderfolgende. Am Ende habe ich 46, 47. Und wenn ich eine Gruppenwirkung definiere, dann bin ich ja per Definition verträglich mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe. Wenn ich also erkläre, wie die Erzeugenden wirken, dann habe ich alle Wirkungen verstanden, denn ich bastle mit den anderen zusammen, indem ich das Gruppenelement mithilfe der Erzeuger hinschreibe. Wenn ich dann also zum Beispiel da irgend so einen riesen Zyklus habe und wissen will, wie der wirkt, dann gucke ich mir an, wie ich den auf diesen Transpositionen basteln kann, und dann weiß ich, dass der Zyklus so wirkt, wie die Hintereinanderausführung der bewirkten Abbildungen von den einzelnen Transpositionen. So, das heißt, dann kann ich basteln. Jetzt muss ich nur noch für diese Transpositionen erklären, wie die wirken. Und das, wenn das so ähnlich aussehen soll wie da oben, wenn ich also jetzt auf R hoch 47 wirken möchte, bezüglich der geordneten Standardbasis, wie wir das gerade erklärt haben, dann mache ich das einfach, indem ich die Permutationsmatrizen hinschreibe. Und das kann ich, denn wir haben ja Sprache dafür, wie man einzelne Zeilen oder Spalten vertauscht. Und dann kann ich also ganz einfach Abbildungsmatrizen hinschreiben, für jede Transposition eine. Und ich muss noch nicht mal 46 Matrizen hinschreiben, sondern ich schreibe einmal für aufeinanderfolgende Indizes hin, wie die Matrix aussehen soll. Und dann habe ich das alles ganz kompakt formuliert. Und fertig ist meine Gruppenwirkung. Ja, voll gute Fragen. Danke. Ja, das ist ganz toll, weil diese Abbildungsmatrizen dann so schön sind. Da sieht man dann sofort invariante Teilräume und sowas. Ja, wir haben noch einen Moment Zeit, bevor der quatschige Teil beginnt. Was haben Sie noch?
Ich weiß nicht, wie viel Sie darüber genau wissen, aber Sie hatten damals, dass Sie den chinesischen Restsatz erklärt hatten, gesagt,
den sogenannten, ja.
Sogenannten chinesischen Restsatz, ganz genau, dass man den benutzt hat für astronomische Berechnungen.
Genau.
Ich habe dazu leider nichts gefunden.
Ja, wir haben da auch nicht so viele Quellen gefunden, aber ich habe ja damals so eine Studerke-Ankündigung geschrieben, wo ich noch auf ein Paper mich beziehe, wo das diskutiert wird, auch die Namensgebung, denn das ist ja schon eine etwas überhebliche Perspektive zu sagen, ja, war halt irgendjemand wahrscheinlich aus China, dann sagen wir mal chinesischer Restsatz, anstatt ganz vernünftig den Namen zu nehmen und den so zu benennen, wenn man jedenfalls eine Quelle hat, wer den zuerst bewiesen hat. Nach meinen Informationen wurde das für Rechnungen in der Astronomie benutzt, unter der Annahme, dass Planeten sich auf Kreisbahnen bewegen. Also ein bisschen vereinfacht, aber das war so der Durchkreis, aus dem es kommt, nach dem, was ich weiß. Und im Buch geben wir dazu eine Quelle an und wie gesagt, im StudIP hatte ich das nochmal so ein bisschen kritisch eingeordnet. Apple weiß da vielleicht noch mehr. Mit dem habe ich das nämlich diskutiert. Das war die erste Person, die ich darauf angesprochen hatte, so nach dem Motto, hey, das ist doch irgendwie komisch da mit der Namensgebung, das stimmt schon. Und diese Argumente, die man dann manchmal hört, so ja, die Leute fanden das vielleicht schwierig, das auszusprechen. Hallo, was ist das denn für Argumente? Ja, was noch? Ich lusche mal raus, ob da schon Menschen sind, die mir beim Quatsch helfen. Ja?
Können Sie vielleicht nochmal sagen, die Notation für die Anzahl von Sylo bzw. zwei Gruppen und die Mächtigkeit von Sylo 2 Gruppen ist?
Ja. Anzahl ist das. Mächtigkeit von einer kann ich so abstrakt nicht hinschreiben, dafür muss ich mir eine hernehmen und der einen Namen geben. Das heißt, das würde ich dann zum Beispiel so machen, dass ich sage, P ist ein Element daraus, also eine, zwei Sylo-Untergruppen und dann rede ich über die Ordnung von P. Dann habe ich jetzt die Differenzierung. Ich brauche ja häufig, wenn ich den Satz anwende, sowieso eine, damit ich diesen Normalisatorindex vernünftig hinschreiben kann. Da muss ich ja einmal Notation einführen, dann habe ich das. Und wenn Sie sowas gefragt werden, egal ob jetzt in der Staatsexamensprüfung am Ende oder in der mündlichen Prüfung, dann sieht das häufig so aus, hallo, dann sieht das häufig so aus wie, wie können Sie die Anzahl der Sylo-Untergruppen bestimmen? Dann weiß man, man ist hier und dann geht es irgendwie los. Und wenn ich Sie dann frage nach der Ordnung von einer, dann gucken Sie einfach auf die Printverschlusszeitlinie und sagen das. So, da kommt meine Quatschassistenz. Und das ist nur ein Teil, es kommen noch mehr Menschen. Okay, hier sind die unordentlichen Notizen zu den Fragen, die wir bisher hatten. Ich habe eine kleine Hausaufgabe, weil ich versuchen werde, sie nicht zu vergessen. Und alle anderen Fragen können Sie dann einfach nachher loswerden, wenn ich da im Workshop rumlaufe, oben im fünften Stock mit den Karten oder aber in den Themengruppen. Jetzt kommt der nächste Teil. Wir starten den quatschigen Teil und Atle ist mein Assistent. Wir müssen uns hier irgendwie anders platzieren, ja, denke ich. Wollen wir diesen Tisch zum Schreiben benutzen und die Stühle drumherum stellen?
Ja.
Gut, das Aufnahmegerät brauchen wir. Das Zeug brauchen wir nicht. Ich lasse alles an und das Mikro lege ich dann gleich auf den Tisch, damit es uns alle, ja, gut einfängt. Hier oben drauf?
Ja.
Okay, dann drapieren wir jetzt unsere Stühle. Sie werden nämlich gleich Zeugen und Zeuginnen einer Algebra-Prüfung. Ich schlage vor, dass du hier hingehst, so wie das in, ja, meinem Büro ist. Kandidaten sind in eigenen Schulen bestimmt?
Ja.
Dann brauchen wir jetzt noch das übliche Zeug. Prüfungsprotokoll, Papier, Schokobons. Und ich schalte das Video mal so um, dass man uns auch sieht. Genau. Dann sind wir zu erkennen. Ah, Stifte vielleicht noch?
Ich habe Stifte.
Ah, du hast Stifte, sehr gut. Dann haben wir hier das Aufnahmegerät und für das Video lege ich mal das Mikro damit dazu. In der richtigen Prüfung läuft das dann auch so, dass man was essen darf und man darf sich was zu trinken hinstellen und so. Gut, dann machen wir jetzt eine Prüfung. Dann sehen Sie einmal, wie das läuft. Wir besprechen auch die Notengebung so ein bisschen mit Ihnen und wir müssen die Uhr im Blick behalten. 20 Minuten Prüfung sind die Vorgabe. Da ist meine Uhr. Dann habe ich normalerweise irgendwelche Notizen mit Beispielen, nach denen ich vielleicht frage. Die lege ich mir hier auch hin. Und die Kandidatin war schon da, oder?
Ja.
Die kann ich dir schon reinholen. Hier sind meine Notizen. Sind Sie bereit, so zu gucken? Dann gucke ich mal, ob die Studentin auch bereit ist. Frau Jakob, Frau Jakob, ist sie bereit? In die Mitte, bitte. Muss man immer sein, Schulen mit zur Prüfung mitzubringen? Ja, seit wir Möbelknappheit am Institut haben? Nein. Wir sitzen in meinem Büro, da sind genug Stühle. Haben Sie was zu trinken? Wollen Sie sich da was hinstellen?
Oh, nö, brauche ich nicht.
Okay. Gut, ich schaue auf die Uhr, ich habe meine Notizen, da ist was zu schreiben, Sie dürfen alles hinschreiben, was Sie wollen und die erste Frage stellt Adler.
Fühlst du dich in der Lage, diese Prüfung abzulegen?
Ja.
Dann darfst du einmal hier auf dem Prüfungsprotokoll unterschreiben.
Okay.
Prima. Meine erste Frage ist immer, ob es einen Wunsch gibt für ein Einstiegsthema.
Also erstmal, Frau Waldecker, muss ich sagen, ich habe in diesem Semester Algebra richtig gut verstanden. Also die letzten Jahre war das immer ein Problem irgendwie, aber jetzt dieses Semester bei Ihnen, ich habe das Gefühl, ich habe total den Durchblick.
Das hören wir gerne, oder?
Also
ja, deswegen heißt das, eigentlich kann irgendwo einsteigen?
Also theoretisch könnten Sie überall anfangen, würde ich sagen, aber ich würde mal rein, das andere haben wir nicht. Ich würde mit Ringen anfangen.
Mit Ringen, genau, ja, das können wir sehr
mit
gerne
dem
machen.
R war ich jetzt durcheinander.
Ja, ja, Ringe, ja, okay, dann beginnen wir doch ganz konkret. Vielleicht mit Faktoring von Z, das heißt, wir haben jetzt eine natürliche Zahl n, gucken uns den Faktoring an, Z modulo n mal Z. Wir können gerne erstmal über Beispiele reden, n gleich 5, n gleich 6, irgend sowas. Wie sieht denn so ein Faktoring aus, was hat er für Eigenschaften?
Ja, erstmal, Ringe sind sehr wichtig. Wir hatten ganz viele Ringe auch in der Vorlesung uns angeguckt. Und die, also ich habe auch in meinem Zimmer so überall so Karteikarten hingehangen. Also mein ganzes Zimmer ist voll mit meinen Lernunterlagen. Und da waren auch ganz viele Ringe drauf. Auch Faktorringe. Ja.
Dann machen wir es noch ein bisschen konkreter. Ja. Was für Eigenschaften haben denn die Faktorringe Z modulo 5Z und Z modulo 6Z gemeinsam und wo unterscheiden sie sich?
Also erstmal, 5 ist ja eine Primzahl.
Ja.
Soll ich das beweisen?
Nein.
Okay. 6 ist keine Primzahl.
Ja.
Weil 6 ist ja 2 mal 3.
Genau.
Genau. Oder auch minus 2 mal minus 3 geht auch, ist auch 6.
Ja.
Und genau, und wenn es eine Primzahl ist, dann ist der Faktorring ein Körper.
Aha.
Also Z modulo NZ ist ein Körper, weil 5Z dann ein Primideal ist, wenn das eine Primzahl ist. Und das ist eben bei Z modulo 6Z nicht der Fall.
Aha, okay, dann gucken wir doch mal, welche Körpereigenschaften da schiefgehen. Ich fange mal unten an mit den einfachen Eigenschaften. Ist denn Z modulo 6Z immer noch ein kommutativer Ring?
Ja.
Und hat er immer noch ein 1-Element?
Ja.
Welches also, denn? Welches Element ist das 1-Element?
Nur 1. Das 1-Element ist
ja. Die Zahl 1 liegt ja gar nicht im Ring.
Das ist dann 6Z selber.
Das
6Z
ist
plus 1.
Dankeschön, das okay. Ist das 1-Element. Okay. Ist der Ring ein Integritätsbereich?
Nee, weil da gibt es Nullteiler in Z.
Ja, haben Sie ein Beispiel für mich?
6Z. Man kann, wenn man, also 6 ist ja 2 mal 3 oder minus 2 mal minus 3.
Mhm.
Und jetzt kann man die Teiler nehmen und daraus quasi Nullteiler basteln. Also zum Beispiel wäre dann 6z plus 2 ein Nullteiler.
Ja, und welchen Partner brauche ich dazu?
Dann 6z plus 3.
Genau, ja, prima. Dann reicht mir das für dieses Einstiegsbeispiel. Und mich würde jetzt interessieren, was für andere Klassen von Ringen wir in der Vorlesung noch so gesehen haben. Also jetzt hatten wir schon einen Körper und wir hatten einen Ring, der nicht mal im Integritätsbereich war. Was für Klassen von Ringen haben wir noch so gesehen?
Also ich habe mir so ein richtig cooles Schaubild zu Hause gemacht. Und da ist außen, ist erstmal überhaupt ein Ring.
Mhm.
Dann kommt kommutativer Ring mit 1.
Mhm.
Also jeder kommutative Ring mit 1 ist ja auch ein Ring. Jeder Integritätsbereich. Also dann die nächste Stufe wäre Integritätsbereich. Dann faktorieller Ring,
ja.
Hauptidealring und euklidischer Ring.
Ja, wunderbar. Dann reden wir doch vielleicht mal über Polynomringe. Denn das sind ja sehr interessante Ringe, die wir auch häufig brauchen, auch in der Schule. Und da wäre jetzt meine Frage, wann sind die euklidisch, wann nicht, wann weiß man es vielleicht nicht so genau. Haben Sie da mal verschiedene Beispiele für mich?
Wir hatten einmal in der Vorlesung den Satz, dass wenn der Ring... wenn der Ring ein Integritätsbereich ist, dann ist auch der Polynomring ein Integritätsbereich.
Ja, gut.
Hm. Und auch wenn es ein faktoriell ist, dann ist auch der Polynomring faktoriell.
Ja. Was würde das jetzt zum Beispiel bedeuten für, ich sag mal, Zx? Was für Eigenschaften haben wir dann da, wenn wir jetzt mal durchgehen, was Sie schon gesagt haben?
Weil Z faktoriell ist, wäre dann auch Zx faktoriell.
Mhm, einverstanden. Und ist Zx auch euklidisch?
Keine Ahnung. Also Z ist ja euklidisch.
Ja, mit welcher euklidischen Normfunktion?
Nur mit der normalen. Also
was ist die normale? Das weiß ich nicht.
Mit Betrag?
Ja, einverstanden. Ja. Okay. Und bei Zx sind wir uns jetzt gerade nicht sicher.
Mhm.
Gibt es ein Kriterium, dass der Koeffizientenbereich, wenn der das erfüllt, dass dann auf jeden Fall der Polynomring ein euklidischer Ring ist?
War das mit, dass es ein Körper sein muss?
Vielleicht?
Vielleicht? Ja, ja bestimmt.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Also,
da hatten wir einen Satz in der Vorlesung.
Ja, stimmt.
Mhm. Da hat man einen Satz in der Vorlesung.
Ja.
Was nimmt man dann als euklidische Normfunktion?
Jetzt in Zx?
Nee, wenn ich über einem Körper arbeite, sodass also wirklich ein euklidischer Ring rauskommt, was nehme ich da als euklidische Normfunktion?
Na, die vom Körper.
Was hat denn der Körper für eine euklidische Normfunktion?
Also jetzt irgendein Körper? Oder?
Ja, also Rx meinetwegen. Wir sehen, dass Rx ein euklidischer Ring ist und da brauche ich eine euklidische Normfunktion. Was nehme ich da?
Ich hätte gesagt, die gleiche wie in R.
Nee?
Nee.
Wir können das kurz zurückstellen. Ich kann am Ende noch
okay.
mal fragen, wenn wir noch Zeit haben. Müssen wir mal gucken. Aber bisher sind wir ganz gut in der Zeit. Reden wir doch mal über Irreduzibilität. Wir können ja mal kurz bei Polynomringen bleiben. Wie sähe denn so ein Beispiel aus für ein irreduzibles Polynom in Qx oder auch in Zx?
Also in ZX kann man zum Beispiel, wenn man jetzt ein nicht primitives Polynom sich hernimmt, dann würde es ja einen Teiler geben von den Koeffizienten, den man dann ausklammern könnte. Also zum Beispiel 2x plus 4 könnte man schreiben als 2 mal...
Ja, ruhig was abschreiben.
Genau, also 2x plus 4 kann ich ja schreiben als 2 mal x plus 2. Und weil 2 jetzt in zx ja keine Einheit ist, wäre das also eine Zerlegung in zx, also ist es nicht irreduzibel in zx.
Okay, also nochmal. Die Behauptung war jetzt, dass das Polynom 2x plus 4 in zx...
In zx nicht irreduzibel ist, weil, okay, weil es ja eine Zerlegung gibt.
Ja, genau.
Genau. Und in
da fiel, Moment, gleich, ja. gleich. Da fiel zwischendurch das Wort primitiv. Bitte einmal kurz erklären, was das heißt.
Primitiv heißt, dass alle GGT, nicht der GGT.
Danke.
Ja, dass alle GGT von den Koeffizienten Einheiten sind.
Einverstanden. Und hier haben wir jetzt gesehen, bei dem Polynom ist das nicht der Fall. Und deswegen funktioniert das mit dieser Zerlegung. Okay, das war jetzt also ein Beispiel für ein Polynom aus Zx, was da nicht irreduzibel ist. Können wir bitte mal das gleiche Polynom in Qx angucken? Ist es da irreduzibel?
Genau, in Qx ist es irreduzibel, weil da wäre ja die 2 jetzt eine Einheit.
Einverstanden, aber vielleicht...
Und dann kann man noch mit der Gradformel
argumentieren. Wie macht man das mit der
Gradformel? Also der Grad wäre ja jetzt von 2x plus 4 ist ja 1.
Ja.
Und... dann gilt ja, wenn ich jetzt das zerlegen könnte in zwei Polynome, dann müsste ja die Summe der beiden Grade auch wieder 1 ergeben.
Ja.
Und das geht ja nur mit 1 plus 0 oder 0 plus 1. Und
das heißt, jetzt benutzen wir plötzlich was über Polynome vom Grad 0 in Qx.
Genau, die sind, das sind die Einheiten. Also alle Polynome vom Grad 0 in Qx sind auch gleichzeitig die Einheiten.
Ah, und warum konnten wir in Zx nicht so argumentieren?
Weil Z kein Körper ist.
Aha, okay. Das heißt,
genau, in einem Körper gilt das mit den Grad 0 und Einheiten.
Dankeschön. Das heißt, in Zx finden wir durchaus Polynome vom Grad 0, die aber keine Einheiten sind. Das war ja auch gerade
genau, wie die zweite.
Ah, interessant. Mhm. Okay. Also jetzt nochmal für mich. Wir haben ein Polynom, das in Qx irreduzibel ist, aber in Zx nicht. Okay. Finden wir auch noch ein Beispiel für die andere Richtung?
Nein.
Ah, weil also es keins gibt.
Meine Lerngruppe und ich, wir haben ganz lange gesucht, wir haben keins gefunden.
Ah, das ist interessant. Darüber müssen wir dann nochmal reden.
Ja, wir glauben, das hat irgendwas zu tun mit, auch wieder mit primitiv. Mhm. Dass, also wenn es primitiv, also wenn ein Polynom primitiv ist, dann ist es ja irgendwie äquivalent, ob es in Zx oder Qx irreduzibel ist.
Ja.
Und ja, irgendwie deswegen findet man keins.
Okay, da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zurück, denn das sehe ich anders.
Oh, okay.
Ich würde gerne beim Thema Irreduzibilität noch mal kurz bleiben, und zwar diesmal im Ring der ganzen gaußschen Zahlen, in ZI.
Mhm.
In ZI leben ja auch alle ganzen Zahlen und deswegen auch die Primzahlen.
Mhm.
Warum sind die Primzahlen im Ring Z so interessant?
Im Ring Z oder im Ring ZI?
Erstmal im Ring Z.
Weil prim und irreduzibel da das Gleiche ist.
Okay, das heißt, alle Primzahlen sind da irreduzibel. Sind denn die Primzahlen alle irreduziblen Elemente in Z? Oder habe ich dann vielleicht noch welche vergessen? Wie ist das?
Die Primzahlen sind alle irreduziblen Elemente in Z.
Was ist mit minus 2? Ist das in Z irreduzibel?
Ja, das hätte ich jetzt auch als Primzahl.
Ah, okay. Meine Definition von Primzahlen ist, dass das natürliche Zahlen sind.
Ach so.
Okay. Aber dann ist das nur eine, das ist ein
ja, da habe ich meine eigene Definition.
Gut, das ist ein minimaler Unterschied. Jetzt gehen wir in den Ring ZI. Was passiert denn da? Mit den Primzahlen, egal in welcher Definition.
Genau, da ist jetzt das Interessante, dass da nicht alle Primzahlen von Z sind, auch Primzahlen in ZI.
Aha.
Oder irreduzible Elemente in ZI.
Übrigens, ist das in ZI auch gleichwertig, prim und irreduzibel zu sein?
Ja, müsste eigentlich. Weil das ja in einem, also ab faktoriellem Ring ist es ja immer gleichwertig.
Völlig richtig,
und das ist bei ZI ja auch so.
Völlig richtig. Okay.
Und jetzt in ZI kann man zum Beispiel die Zahl 5, ist ja eigentlich eine Primzahl, und die kann ich aber in ZI zerlegen in 1 plus 2i und 1 minus 2i.
Sehr schön.
Und dann wäre es also also nicht irreduzibel in ZI.
Dazu müsste man jetzt aber über diese Zerlegung noch was sagen, denn das könnte ja theoretisch eine Zerlegung sein, wobei Einheiten und Assoziierte vorkommen. Da müsste man
ja, das ist aber nicht so.
Warum nicht?
Also wir hätten ja 1 plus 2i und 1 minus 2i.
Ja.
Und die Einheiten im ZI haben ja den Grad 1.
Was ist Grad?
Die Norm 1.
Norm 1.
Und genau, und das hat nicht die Norm 1, weil das hätte jetzt die Norm 5. Also 1 plus 2i hat Norm 5 und 1 minus 2i hat auch Norm 5. Deswegen sind das keine Einheiten.
Ja, damit bin ich einverstanden. Wir haben also jetzt bei 5 ein Beispiel für ein Primelement in Z, was aber kein, oder ein irreduzibles Element in Z, was aber in ZI nicht mehr irreduzibel ist. Okay, ich habe eine Frage, ich muss mir ein Lesezeichen machen. Gibt es denn auch Primzahlen, die irreduzibel bleiben?
Ja.
Welche sind das?
Das sind die, die minus 3 durch 4 teilbar sind.
Mhm. Zum Beispiel?
Also 3, 7.
Okay, einverstanden. Was war denn gerade die Frage, die ich noch hatte? Ach genau, bei der Norm 1 und dass man so auf die Einheiten kommt, woran liegt das?
Das hatten wir so in der Vorlesung.
Ja, was ist denn die Normfunktion auf ZI? Wie funktioniert die?
Das ist da eine Zahl aus ZI mit ihrem Komplex Konjugierten multipliziert und dann kommt a² plus b² raus.
Wobei a und b was sind?
Die Elemente von meiner Zahl.
Einverstanden. Dann benutzen wir das doch jetzt mal und überlegen uns, warum die Einheiten genau die Elemente von Norm 1 sind. Wie ging das
nochmal? Also wie war jetzt die Frage nochmal?
Warum sind in ZI die Einheiten genau die Elemente von Norm 1? Das haben wir benutzt, um die zu bestimmen.
Also eigentlich ist es ja voll logisch, weil Einheit und 1 und Norm 1 und das ist ja alles irgendwie zusammen.
Wie sind denn Einheiten definiert?
Deswegen habe ich da eigentlich nicht so länger drüber nachgedacht. Das sind die Teiler von 1.
Mhm, okay, dann fangen wir doch mal an mit einer ganzen gaußschen Zahl Alpha. Und das ist eine Einheit, also ein Teiler von 1. Was heißt denn das?
Das heißt, dass Alpha mal 1 1 ist.
Dann wäre Alpha gleich 1.
Nee, das heißt, dass Alpha mal Beta gleich 1 ist. Und Beta ist dann auch irgendeine Zahl. Ja.
Nochmal ordentlich formuliert. Alpha ist ein Teiler von 1 in ZI, das bedeutet?
Dass Alpha mal Beta 1 ist.
Woher weiß ich, was Beta ist?
Das heißt, dass es ein Beta gibt.
Ah, vielen Dank. Es gibt so ein Beta, genau, und dann schreiben wir das so hin. So, und jetzt schlage ich vor, dass wir einfach mal die Normfunktion da drauf werfen und dann sehen wir, was passiert.
Dann ist Norm von Alpha mal Beta gleich Norm von 1. Hm, Norm von 1 ist 1.
Dankeschön. Und auf der linken Seite können wir auch noch was machen.
Kann man das auseinanderziehen? Ah ja, ich glaube, das kann man auseinanderziehen. Norm Alpha mal Norm Beta.
Richtig. Und was für Infos haben wir jetzt über die Norm von Alpha gewonnen aus dieser Beziehung?
Dass es die 1 teilen muss.
Genau. Und was für natürliche Zahlen teilen die 1?
So, ja, nur die 1. Genau. Also muss es beides 1 sein.
Also haben wir jetzt 1. gezeigt, dass alle Teiler von 1 Normwert 1 haben. Das war die eine Richtung und die andere Richtung funktioniert so ähnlich. Da gehen wir jetzt nicht weiter, denn ich möchte das Thema wechseln. Ich möchte gerne, ja, was mache ich? Möchte ich erst über Gruppen reden? Ja, ich möchte erst kurz über Gruppen reden und dann machen wir am Ende noch ein bisschen Zahlentheorie. Also, Gruppen. Was heißt es denn, dass eine Gruppe auf einer Menge wirkt?
Also, das heißt, wir haben eine Menge und eine Gruppe und die Gruppe wirkt auf der Menge.
Was bedeutet das denn?
Also ich kann ein Beispiel machen vielleicht. Okay. Also wie zum Beispiel die symmetrische Gruppe ist ja eine Gruppe, weil sonst würde ja nicht symmetrische Gruppe heißen. Und die mit der symmetrischen Gruppe kann ich ja zum Beispiel ja, alle Zahlen von 1 bis n halt abbilden. Mhm. Und das heißt dann, die symmetrische Gruppe operiert auf der Menge 1 bis n.
Ja, das ist schon mal ziemlich gut als Einstieg. Was für Eigenschaften müssen erfüllt sein, damit man wirklich von der Gruppenoperation sprechen kann? Also theoretisch wäre es ja denkbar, dass ich die Elemente der symmetrischen Gruppe nur als Dinge betrachte und die bewirken halt jetzt irgendwelche Abbildungen, aber es hat mit der Gruppenstruktur.
Also es muss halt irgendwie zusammenpassen.
Ja, was heißt das?
Da gab es zwei Eigenschaften. Mhm. Einmal was mit dem neutralen Element. Dass, also die Gruppe hat ja ein neutrales Element und wenn ich jetzt ein Element aus meiner Menge abbilde mit dem neutralen Element, darf nichts passieren.
Richtig, das neutrale Element der Gruppe wirkt wie die identische Abbildung.
Genau. Ja. Und irgendwie, wenn ich die hintereinander ausführe, also wenn ich quasi zwei Gruppenelemente nacheinander abbilde, dann muss es das Gleiche sein, wie wenn ich beides gleichzeitig mache oder so.
Als wenn ich mit dem Produkt operiere. Ah, okay. Ich sehe schon, das passt also noch nicht so ganz. Eigentlich wollte ich da noch weiter schreiben.
Also irgendwie ja. War es, glaube ich, Alpha hoch G und dann hoch H, wenn ja. Jetzt G und H Gruppenelemente sind. Und ja. Das muss dann das Gleiche sein, wie genau, wenn ich G und H in der Gruppe verknüpfe,
danke.
Dann kommt da ja auch ein Element wieder raus.
Genau, genau so ist es. Es ist egal, ob ich mit G und H nacheinander wirke oder ob ich die erst verknüpfe und dann damit wirke. Genau. Okay, ich wollte noch nachfragen nach Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Was verbirgt sich hinter diesem kurzen Ausdruck?
Ja, das hatten wir. Also Gruppen ist nicht so mein stärkstes Thema. Der Stabilisatorindex, das ist ja der Index von dem Stabilisator in der Gruppe.
Richtig.
Also wenn ich
den Stabilisator Alpha.
Genau, mit G Doppelpunkt G Alpha und G Alpha ist dann der Stabilisator von Alpha. Mhm.
Das ist der Index, okay.
Genau, und das ist dasselbe wie wenn ich ein Element nehme und das mit allen Gruppenelementen abbilde.
Genau, in dem Fall muss man Alpha nehmen, damit die Bahn von Alpha rauskommt, aber genau. Das geht in die richtige Richtung. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Gruppen. Wir wollen ja noch kurz über Zahlentheorie reden. Ich habe eine Gruppe der Ordnung 15 und ich behaupte jetzt einfach mal, dass diese Gruppe nur genau eine 3 und auch nur genau eine 5 Sylow-Untergruppe hat. Mhm. Warum ist das so?
Also 3 und 5 kommen schon mal daher, dass 3 mal 5 15 ist. Das habe ich verstanden. So, und auch, also die Primfaktorzerlegung ist ja 3 hoch 1 und 5 hoch 1. Mhm. Hat es was mit dem hoch 1 zu tun? Nee, ich glaube, so einfach ging es nicht.
So einfach ging es nicht?
Nee.
Wie kriege ich denn die Anzahl der Sylow?
Also man weiß auf jeden Fall schon mal, dass es, wenn 3 mal 5 15 ist, dass es auf jeden Fall eine Untergruppe mit Ordnung 3 und eine mit Ordnung 5 geben muss.
Aha, warum? Welcher Satz sagt uns das?
Na, dieser Sylow-Satz.
Der zum Beispiel, genau, oder bei dieser Ordnung hätte man auch mit Cauchy argumentieren können. Mhm. Aber wie komme ich auf die Anzahl der Sylow-Untergruppen?
Das steht auch in dem Satz drin.
Aha. Wollen wir das hier nochmal anwenden?
Irgendwas muss kongruent sein. Modulo 15, nee, Modulo 3 und 5.
Genau.
Aber ich weiß nicht mehr.
Okay. Nö, dann wechseln wir jetzt kurz das Thema. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Machen wir es nochmal ganz praktisch. Hier kommt eine Gleichung und ich möchte wissen, ob die ganzzahlig lösbar ist. Mhm. X Quadrat plus Y Quadrat gleich 70. So, wie gehen wir daran?
Also da hatten wir verschiedene Sätze in der Vorlesung und ein Satz, der sagt aus, wie man sehen kann, ob eine Zahl eine Summe von Quadratzahlen ist. Und dazu muss man erstmal die Primfaktorzerlegung hinschreiben von der Zahl. Also 70 wäre ja 2 mal 35 und das ist 2 mal 5 mal 7. Das wäre also die Primfaktorzerlegung. Und dann kann ich quasi eigentlich fast alles ignorieren. Außer die Primzahlen, wo die minus 3, die kongruent 3 Modulo 4 sind, also die 7 müsste ich mir angucken.
Ja, und worauf muss ich
Und dann gucke ich auf den Exponenten und wenn der gerade ist, also die müssen alle gerade sein bei diesen Primzahlen, dann weiß ich, dass es eine Lösung gibt und hier wäre es ja jetzt aber ungerade wegen hoch 1, also gibt es keine Lösung.
Einverstanden, so einfach ist das. Gut, nächstes Beispiel. 29x plus y² plus 3 gleich 0. Wie sieht's da aus? Ganzzahlige Lösung? Ja, nein, vielleicht?
Genau, das kann man umwandeln in das Legendre-Symbol. Also man kann die Gleichung umwandeln, sodass man das benutzen kann.
Okay, welches Legendre-Symbol haben wir dann da im Auge? Wir rechnen erstmal und dann brauche ich aber die Erklärung nochmal genauer.
Also ich würde es erstmal umschreiben zu y² plus 3 ist gleich 29x, weil dann sieht man nämlich jetzt, dass 29...
Ah, Augenblick, das stimmt nicht ganz.
Minus 29x.
Ja, ja, okay.
Und dann sieht man, dass minus 29 das teilt, also y² plus 3 teilt. Und das würde ja heißen, wenn man das mit Modulo aufschreibt, dass y Quadrat kongruent minus 3 ist.
Ja.
Modulo minus 29, aber man kann sich auch einfach Modulo 29 angucken, weil wenn es von 29 geteilt wird, dann wird es ja auch von minus 29 geteilt.
Einverstanden?
Genau, und dann habe ich ja y, dann frage ich mich ja, ob y ob minus 3 ein quadratischer Rest ist, Modulo 29. Also
ja,
muss ich mir minus 3 über 29 angucken.
Ja, und dieses Symbol, was, also was macht das, was kann das, was
also
können,
da
kann
kommt,
da rauskommen?
Da kommt 1, 0 oder minus 1 raus.
Ja, und wenn wir jetzt anfangen, das auszurechnen, okay, gehen wir mal die Fälle durch. Kann da überhaupt 0 rauskommen?
Also 0 kommt ja nur raus, wenn die Zahl unten die Zahl oben teilt.
Müssen wir eigentlich jetzt noch auf irgendwas achten, wenn wir das so hinschreiben? Müssen irgendwelche Sachen erfüllt sein, damit das Legendre-Symbol überhaupt sinnvoll verstehen kann?
Ich muss halt den Strich machen zwischen die Zahl und ich muss die Klammern drum machen?
Ja, damit ich es unterscheiden kann von einem Bruch oder von einem Binomialkoeffizienten, das ist schon okay. Was mich interessiert ist, für welche Zahlenkombinationen so ein Legendre-Symbol überhaupt definiert ist.
Für unendlich viele, würde ich sagen.
Mhm. Und was müssen die erfüllen?
Das müssen halt zwei ganze Zahlen sein.
Und? Ah, da fehlt noch was. Die Zahl, die unten steht, muss eine ungerade Primzahl sein.
Ah,
das
ja,
haben
ja, ja, das ist ja logisch.
Aber das ist
das, genau. Das muss natürlich eine Primzahl sein.
Wenn da jetzt 1 rauskäme beim Ausrechnen, was
genau,
würde uns das dann für das ursprüngliche Problem sagen?
Wenn da 1 rauskommt, dann weiß man, dass die Zahl oben ein quadratischer Rest ist.
Mhm.
Und dann würde in unserem Fall ja die Gleichung lösbar sein.
Mhm. Und wenn da minus 1 rausgekommen wäre?
Dann ist es kein quadratischer Rest. Also dann ist die Gleichung nicht lösbar.
Mhm. Einverstanden. Letzte Frage. Bei diesem ganzen Rumrechnen mit Kongruenzen, da verwenden wir ständig, dass sich das mit Addition und Subtraktion und auch mit Multiplikation verträgt. Bei diesen ganzen Umformungen machen wir das ständig. Wie ist es denn, wenn ich jetzt teilen oder kürzen möchte? Wie verhalten sich Kongruenzen da?
Was meinen Sie mit verträgt?
Naja, wenn wir zum Beispiel, wenn wir modulo der gleichen Zahl rechnen, sagen wir n, und wir haben a kongruent b und c kongruent d, dann kann ich jetzt ja diese Kongruenzen sozusagen addieren. Und die Kongruenz bleibt wahr. Oder ich kann es abziehen oder ich kann multiplizieren. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal verwendet.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt was rauskürzen möchte zum Beispiel oder sozusagen durch irgendwas teilen will, was passiert dann?
Das geht nur, wenn es teilerfremd ist, dann darf man es rauskürzen.
Ah, wenn was teilerfremd ist.
Also die Zahl, die ich kürzen will und die Zahl, die hinten bei dem Modulo steht, die müssen teilerfremd sein und dann kann ich das kürzen.
Einverstanden. Prima, dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen. Warten Sie kurz draußen, wir werden uns besprechen.
Danke.
Ich hole Sie gleich wieder rein. Schokobon auf dem Weg?
Ja.
Darf ich mein Handy auch mitnehmen?
Ja. Bis gleich.
Kann ich meine Mama anrufen?
So. Akte, was denkst du? Ah, vielleicht sollte ich erst die Studis fragen, was die denken. Aber so geht es ja normalerweise weiter. Atle, was denkst du? Dann höre ich ihm erstmal zu. Wir nehmen uns jetzt 2-3 Minuten, damit Sie Ihren Eindruck loswerden können. Und ich bitte erstmal um Handzeichen. Wer glaubt, dass Mara bestanden hat? Wer glaubt, dass Mara durchgefallen ist? Auch wenige? Okay, die meisten denken, sie hat bestanden. Wer glaubt, dass sie mit der Note, ich sag mal, 3 oder besser bestanden hat? Das sind auch noch einige. Wer glaubt, es ist vielleicht sogar noch besser, 2 oder besser? Glauben auch ein paar Leute. Okay, dann haben Sie jetzt einmal für sich selber geklärt, was Sie denken. Und das ist dann auch Ihr Abgleich mit meinem Erwartungshorizont gleich. Dann frage ich jetzt Atle, was er denkt.
Ja, also insgesamt hat mir die Prüfung gut gefallen. Sie konnte zu jedem Thema immer was sagen. Manchmal allerdings eher, wenn du sie darauf hingeleitet hast. Und es haben so 1-2 kleine Definitionen gefehlt oder die kamen erst sehr spät, wie bei der Gruppenwirkung oder das mit der ungeraden Primzahl vom Legendre-Symbol, was eigentlich auch sehr grundlegend ist, hat gefehlt oder die Normfunktion.
Mhm, genau, gab es so ein paar Stellen, da waren so Aussetzer. Mhm. Haben dir Sachen besonders gut gefallen? Was fandst du stark?
Wie souverän sie mit der ganzzahligen Lösbarkeit der Gleichung umgegangen ist.
Genau.
Das fand ich sehr gut.
Gut, dass das am Ende kam. Die Gruppen davor, die waren schwächer. Was noch?
Und wenn ich hier so drauf schaue, ist sie mit den Faktorringen sehr gut umgegangen am Anfang.
Mhm. Ja, genau. Okay, ich habe ein ungefähres Gefühl bei der Note. Ich würde sagen, es ist klar bestanden, oder? Den Eindruck hatte ich jetzt bei dir auch. Dann sag doch mal, was du denkst. Wo siehst du sie ungefähr notentechnisch? Ja, so ist das dann wirklich.
Ja, ich hätte jetzt eher so einen größeren Rahmen, weil das zwischendurch immer so ein bisschen geschwankt hat, das mit den Gruppen, da ist sie dann noch nicht auf die Sylow-Gruppen gekommen.
Hm.
Und der Satz von Sylow ist natürlich einer der wichtigsten Sätze der Gruppentheorie. Deswegen war es zwischendurch mal am schlechtesten, würde ich sagen, bei einer 2-3. Und wo es richtig gut war,
ja.
So bei der Zahlentheorie oder noch am Anfang schon so 1-7.
Ja, denke ich auch. Ich habe zwischendurch wirklich gedacht, es wird eine 1 vorm Komma. Hm, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Vielleicht ist es eher eine 2-0.
Ja.
Was denkst du? Ist 2-0 okay?
Würde ich auch sagen.
Mhm. Gut. So, dann nehmen wir mal kurz Platz. Was hatten Sie denn selber für ein Gefühl?
Also ich fand es eigentlich richtig gut.
Ja, weil es okay.
Also ich habe eigentlich ja alles gewusst so. Genau, manchmal musste ich nachfragen, weil ich die Fragen nicht verstanden habe, aber ansonsten.
Ja, gab es Themen, wo Sie ein bisschen unsicher waren?
Also ja, Gruppen war jetzt halt das Ende nicht mehr ganz so gut, aber.
Ja, fanden wir auch. Also Gruppen war das schwächste Thema, die anderen beiden waren stärker. Deswegen sind wir dann insgesamt auch bei einer ganz guten Note gelandet. Was würden Sie sich denn selber geben? Sie wollen ja Lehrerin werden, insofern ist es sinnvoll, auch mal sich selber so einzuschätzen.
Also 1-0 jetzt vielleicht nicht. Vielleicht so eine 1-3 oder 1-7 so.
Mhm. Große Teile der Prüfung waren auch so, aber zwischendurch gab es ein paar Schwächen und Sie haben auch ein paar Sachen einfach nicht gewusst, auch wenn ich nochmal nachgefragt habe. Deswegen sind wir bei einer etwas schlechteren Note, aber immer noch eine 2. Wir sind bei einer 2,0 und herzlichen Glückwunsch, da waren ein paar wirklich gute, sehr souveräne Sachen dabei. Vielen Dank für die schöne Prüfung.
Okay, danke schön.
Alles Gute weiterhin. Wir regeln alles mit dem Prüfungsamt. Danke an Mara, oder? Was für eine tolle Schauspielerin. Die würde in Wirklichkeit eine 1-0 mit Sternchen hinlegen.
Eigentlich hätte ich gedacht, es wird eine 3-0. Also. Gibt es jetzt hier noch irgendwie was zu gucken? Oder?
Es kommt noch ein quatschiger Punkt. Wenn okay, du Lust hast, kannst du noch bleiben. Und ich danke meinem hervorragenden Beisitzer Adle auch. Vielen Dank. Der nächste quatschige Teil, der kommt möglicherweise erst so in ein paar Minuten, weil das wirklich das Ende dieser Veranstaltung sein soll und das ist kurz. Deswegen haben Sie jetzt die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Jetzt, wo Sie einmal gesehen haben, wie das so läuft, und das läuft so, wenn Atze da sitzt, das läuft auch so, wenn Imke da sitzt. Wir sind eingespielte Teams bei den Prüfungen und es ist immer so, dass wir uns danach kurz unterhalten, dass wir gemeinsam darüber sprechen, was eine faire Note ist. Also wirklich genauso, wie Sie es gerade gesehen haben. Wie lange unsere Diskussion dauert, das hängt davon ab, wie die Prüfung insgesamt so lief. Es kann sein, dass Prüfungen zum Beispiel sehr holprig starten und dann aber deutlich besser werden gegen Ende. Dann diskutieren wir vielleicht ein bisschen länger. Kann sein, dass Leute zwischendurch richtige Aussetzer haben, komplett rauskommen, dass man quasi kurz unterbrechen und wieder einsteigen muss. Kann alles passieren. Und dann in solchen Fällen dauert das länger, weil wir ja fair beurteilen wollen, was wir gesehen haben. Genauso, wenn Leute sehr langsam, sehr verzögert antworten und ich immer so dreimal nachfragen muss, dann kann es auch sein, dass wir wirklich lange darüber diskutieren, wie viel Einfluss das auf die Note haben soll. Dann müssen Sie vielleicht auch mal länger draußen warten und das tut mir dann immer leid. Gerade dann, wenn Sie eigentlich klar bestanden haben und Sie aber vielleicht draußen stehen und denken, oh Gott, ich bin durchgefallen. Das tut mir sehr leid, wir machen das nicht mit Absicht, sondern wirklich, weil wir uns Zeit nehmen wollen, um Sie fair zu beurteilen. Ja, was für Fragen haben Sie jetzt? Wo Sie gesehen haben, wie es läuft. Ja.
Ist es immer so, dass es zu dem Wunschthema irgendwie ein paar mehr Fragen gibt? Also habe ich jetzt das Gefühl, oder ist es einfach so, dass das Thema Ringe, dass es dazu im Allgemeinen mehr Fragen gibt?
Es ist eher das Zweite.
Okay.
Das Thema Ringe ist einfach das, was am meisten Raum in der Vorlesung einnimmt. Und deswegen nimmt es häufig auch in der Prüfung am meisten Raum ein. Es kann sein, dass das nicht klappt, weil man mit einem anderen Thema einsteigt und dann da irgendwie sich festhakt und dann da länger redet und dann hat man am Ende vielleicht nur noch 5 Minuten für Ringe. Das ist dann blöd, vor allem wenn es insgesamt langsam läuft, weil man dann ja über große Teile der Vorlesung gar nicht spricht und es sich auf die Note auswirken kann. Das soll Sie aber nicht davon abhalten, wirklich mit Ihrem Lieblingsthema einzusteigen. Wenn Sie ganz klar ein Lieblingsthema haben und sich da richtig wohl und richtig souverän fühlen, egal welches das ist, das können auch Körpererweiterungen sein. Wir können auch am Anfang 2-3 Minuten darüber sprechen, was algebraisch heißt und wie man einen Erweiterungsgrad ausrechnet oder so. Das ist alles total okay. Wie Sie jetzt gesehen haben, kann es passieren, dass man auf manche Themen gar nicht kommt. Man schafft in 20 oder auch 25 Minuten nicht alles. Aber ich versuche immer, alle wichtigen Bereiche so ein bisschen abzuklopfen. Was noch?
Ja, haben wir nicht 30 Minuten Zeit für den
Buch? Nee, mein Richtwert ist 20 und es werden häufig dann eher Richtung 25. Aber 30 Minuten nehme ich mir bei so einer großen Prüfung wie lineare Algebra, das war 2 Semester, 4 plus 2, da würde ich mir 30 Minuten Zeit nehmen. Hier versuche ich es eher bei 20 bis 25 zu halten.
Mhm. Also, ich bin eigentlich das Mal, wenn du das Minute verdient hättest.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie so gar keinen Joker irgendwie hatte. Also, ich meine, in der schriftlichen Prüfung ist es ja auch so, dass du nicht alles weißt und ich das weglassen kann und trotzdem einfach die Minute nehmen müssen. Und was würden Sie sagen, ist die beste Strategie, irgendwie was zu empfangen? Oder jetzt nicht.
Da gibt es keine. Da gibt es keine, denn es kann einfach so eine Frage kommen, bei der man dann keine Antwort hat. Und dann hängt es davon ab, wie das Gespräch ansonsten gelaufen ist, ob ich dann da extra nochmal nachhake, weil es zum Beispiel darum geht, besteht man oder besteht man nicht und ich will der Person eine faire Chance geben. Oder ob es nur um die Note hinterm Komma geht. Und dann sage ich vielleicht auch, ja, okay, wir wechseln das Thema und merken wir das aber. Das ist wirklich total unterschiedlich. Wenn es Punkte gibt, bei denen man gar keine Ahnung hat, dann kann es immer sein, dass ich die in der Prüfung finde. Ich mache das gegebenenfalls nicht mit Absicht, aber die Möglichkeit ist natürlich da. Es gibt keine Strategie, große Teile nicht zu wissen und damit sicher durchzukommen. Gibt es nicht. Man kann Glück haben, aber...
Außer man redet halt da, wo man viel weiß, ganz viel.
Dann kann es aber auch sein, dass man von mir unterbrochen wird, dass ich dann irgendwann sage, so, das war jetzt... zu ausführlich, bitte fassen Sie Ihre Antworten ein bisschen kürzer, denn wir schaffen in der Zeit sonst nicht die Themen. Ja, aber generell ist eine gute Strategie, da wo man Ahnung hat, wirklich deutlich, sauber zu formulieren, lieber nochmal einen Satz mehr zu sagen, um mir zu zeigen, dass man da viel weiß. Klar, es ist eine gute Strategie. Und dann kann es sein, dass ich das irgendwann unterbreche, aber man macht auf jeden Fall dann in der Zeit einen guten Eindruck. Ja. Und ehrlich sagen, wenn man was nicht weiß. Nicht rumeiern oder dann irgendwie anfangen zu diskutieren, nach dem Motto, habe ich ja gemeint, das ist eine schlechte Strategie. Kostet eben auch alles wieder Zeit. Und ja, man hätte bestimmt auch argumentieren können, dass man auch eine 1,7 hätte geben können, aber auf der anderen Seite fand ich schon, dass da einige echte Lücken waren. Da hat sie wirklich Sachen nicht gewusst. Und wenn das öfter passiert und in verschiedenen Themen, dann ist wirklich ein Grund, da bei der Note auch runterzugehen. In der Klausur hätte sie das ja genauso reingerissen. Nur, dass sie dann den Spickzettel gehabt hätte. Den hat man in der Prüfung nicht. Das heißt, es ist ein bisschen ehrlicher.
Zum Beispiel hätte man ja bei der Norm auch sagen können,
ja, vielleicht, aber bei konkreten Ringen erwarte ich, dass man weiß, was. Und es ist einfach, es war eine einfache Frage.
Aber generell finde ich diese Strategie eigentlich ganz gut, dass wenn man nicht genau auf die Frage antworten kann, also so Politiker-antwortmäßig, dass man einfach auf was anderes antwortet, was ein bisschen was damit zu tun hat. Also wenn man zum Beispiel einen Begriff aufschreibt, den man kennt, dann erklärt man erstmal den Begriff und man zeigt einfach, was man kann und auch wenn man vielleicht nicht genau auf die Frage antwortet.
Ja, das kann eine gute Strategie sein. Bei mir führt es dazu, dass ich spätestens nach dem dritten Mal sage, bitte antworten Sie auf die Frage. Aber ich habe dich jetzt da zum Beispiel auch nicht unterbrochen, wenn du von deinen tollen Mindmaps erzählt hast. Das würde ich vielleicht in einer richtigen Prüfung auch machen, einfach weil ich sonst merke, die Leute quatschen irgendwie ganz viel und es kostet Zeit. Und dann versuche ich, die so ein bisschen zu bremsen. Ich gebe mir Mühe, Dinge zu tun, die in Ihrem Interesse sind in der Prüfung. So, jetzt muss ich aber doch mal aus der Tür gucken, ja?
Wenn man dann, also ich habe zum Beispiel mit externer Diversität, weil mich die Prüfung zu kämpfen, ist okay, wenn man kurz sagt, ich muss mal ganz kurz durch,
Natürlich, das sollen sie sogar. Und häufig sehe ich das an ihrem Gesicht, bevor sie was sagen. Und dann sage ich, so, Moment, atmen Sie einmal kurz durch, legen Sie mal kurz den Stift weg. Und dann beruhigen wir uns alle wieder und dann geht es weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch am Anfang, wenn Sie reinkommen und sind total nervös, sagen Sie ruhig, dass Sie nervös sind. Hey, der nächste Quatsch. Perfektes Timing. Hallo, Schusser. Ja, dann bauen wir jetzt hier ein bisschen um. Denn natürlich gibt es zum Abschluss nochmal Musik. War ja klar, dass ich Sie hier nicht rauslasse, ohne dass wir nochmal singen, oder? Funktioniert das hier so mit dem Tisch? Sie streuen ein bisschen Zeug weg? Ja, aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, so sieht das dann aus. Wir sitzen an einem Tisch, zu dritt, da ist Papier, Sie dürfen schreiben. Wenn Sie sich wohler fühlen, an der Tafel zu sein und da Dinge zu erklären, dürfen Sie das auch gerne machen. Die Möglichkeit gibt es in meinem Büro. Und dann reden wir halt. So läuft es ab. Mehr Fragen gerne nachher. Jetzt muss erstmal ein bisschen gesungen werden. Welche Seite möchtest du denn lieber? Was ist für die Gitarre denn da oder da?
Ich bin nach links ein bisschen breiter als rechts.
Ja, ich kann es einmal kurz erklären. Auch das folgende Lied hat mit Prüfungen zu tun. Das Lied heißt Keine Ahnung. Und inspiriert wurde ich dadurch, nicht nur durch Prüfungen, alles was damit zu tun hat, sondern in Wirklichkeit von meinem kleinen Neffen Leto. Der ist jetzt gar nicht mehr so klein, das ist mein ältester Neffe. Aber damals war der noch sehr klein, hat gerade sprechen gelernt und hat gelernt zu sagen, keine Ahnung. Und das war unfassbar süß, dass dieser kleine Kerl dann zu passenden Gelegenheiten so, keine Ahnung, sagte. Und das ist bei mir hängen geblieben, deswegen denke ich auch immer an ihn, wenn ich dieses Lied singe. Aber Sie werden schon merken, das hat auch was mit Ihrer Situation zu tun. Bereit?
Ja.
Okay, dann. Wie war noch gleich die Frage? Ich kann mich nicht konzentrieren, hab den Faden verloren. Je länger ich hier grübe, desto schlechter wird die Lage. Jetzt ist egal, was ich sage, Schweigen ist keine Option. Mein Pokerface ist nicht besonders gut, also sage ich's gerade heraus. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin völlig ahnungslos. Ich habe kein Gefühl dafür, wie lang ich hier schon sitze. Die Prüfung ist bestimmt gleich vorbei. Ob ihr wohl auffällt, wie sehr ich hier schwitze? Mist, jetzt habe ich mal kurz nicht zugehört. Was war das mit Erweiterungsgrad 3? Ich könnte noch mal fragen, doch das ist mir zu peinlich. Ich sollte aber, oder? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin völlig ahnungslos. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin völlig ahnungslos. Okay, bisher läuft es doch ganz ordentlich. Ah, letzte Frage, noch einmal volle Konzentration. Prima geschafft, jetzt atme ich erstmal tief durch. Ich soll draußen auf das Ergebnis warten, wie lange das wohl dauert. Da warten ein paar freundliche Menschen auf mich auf dem Flur. Sie wollen alle von mir wissen, und wie war's? Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin völlig ahnungslos.
Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin völlig ahnungslos. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich bin wirklich völlig ahnungslos. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hab keine Ahnung, keinen Plan. Ich hab wirklich überhaupt gar keinen Plan. Ich habe gar keine Ahnung und ich weiß es wirklich, wirklich nicht. Dankeschön. Danke. Danke. Ein ganz großer Extra-Applaus muss jetzt nochmal kommen, denn der fantastische Christoph begleitet mich jetzt schon öfter bei diesen Liedern. Wir üben fast gar nicht und er macht es nicht für Geld oder Ruhm oder Ehre, sondern einfach nur so, weil ich ihn freundlich frage. Und ich finde, das verdient einen großen Applaus. Danke, sehr cool, mein Lieblingslied und... Mal gucken, wie es dann bei Ihnen in der Prüfung läuft. Wir sehen uns da, wir sehen uns nachher im Workshop. Alles Gute für die Prüfung, für später, vielleicht in der nächsten Lehrveranstaltung. Wir sehen uns.